Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 196 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 27. September 2024. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmalltalk geht es um die Reform der deutschen Krankenhauslandschaft von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und wie die GKV und die PKV dazu stehen.
Mit Versicherungsmakler Patrick Hamacher unterhalten wir uns über das neue Angebot einer Social Media Makler Class.
Und in den News der Woche zeigt eine Umfrage, dass viele Verbraucher finden, dass sich die Politik zu wenig um die Altersvorsorge hierzulande kümmert. Nun denn, der Global Wealth Report der Allianz offenbart, dass die Deutschen einfach schlecht sparen. Die EG Metall schimpft auf die Regierung und jüngere Erwachsene hören auf Finfluencer. Aber erst
aus der Redaktion. Willkommen zum Schmalltalk in dieser Woche.
Ja, Schmidt. Kann man sich eigentlich gegen Antriebslosigkeit versichern?
bestimmt. Man kann sich im Zweifel gegen alles versichern.
Gegen alles versichern.
Ne? Wenn man das entsprechende Geld hat. Nein, wir werden jetzt eine hitzige Diskussion führen über das Thema Krankenversicherung bzw. Krankenhausreform.
Hitzig.
Ja,
ja, hitzig. Dann hitzen wir mal los.
Also, wie wir alle wissen, hat unser Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, eine Reform des Krankenhaussystems in Deutschland angestoßen.
In Deutschland, ja.
In Deutschland, ja, klar. Ja, wo auch sonst, in Großbritannien ist er nun nicht besonders das Gesundheitsminister.
Nee,
Bundesgesundheitsminister, so.
Unser Gesundheitslauterbach und Gesundheitskarl.
Der Bundeslock.
Der Bundeskarl.
Erzähl doch mal, Scholle, was hat denn der Bundeskarl so für?
Okay, mal gucken, ob ich das noch zusammenkriege. Also, er will unterschiedliche Stufen von Krankenhäusern und Kliniken einrichten. Also erstmal die flächendeckend eine Grundversorgung sicherstellen. Mhm. Also es wäre zum Beispiel in meiner Heimatstadt, den geschätzten Rathenow in Brandenburg, immer eine Reise wert. Da sind dann halt die grundsätzlichen Dinge abgesichert. Und dann will er nach oben hin, dass sich die Einrichtungen spezialisieren und dann
genau, ganz
will
am anderen Spektrum
auch,
stehen ja die Unikliniken zum Beispiel, genau.
Genau.
Die quasi
und dann,
alles machen.
Und dann war das andere noch, ich meine, der will von den Fallpauschalen zur Vorhaltepauschale hin, also dass die Krankenhäuser nicht mehr unbedingt darauf angewiesen sind, möglichst viele Fälle zu behandeln, sondern dass sie einfach einen Grundbetrag bekommen, dass sie funktionsfähig sind, um es mal so auszudrücken. Also das sind jetzt so ein paar kleine Sachen, die ich jetzt hier ausgepickt habe.
Ja. Pfefferminzia.de.
Ja, auf dem führenden, einem der führenden Magazine.
Ja, jetzt hör auf mit der Selbstbeweihräucherung.
So. Also, ja, das reicht jetzt auch.
Aber das Problem an dem Ganzen ist, das kostet Geld.
Viel Geld.
Und wie wir wissen, hadert
50
die Regierung
Milliarden.
Mit dem Budget.
Richtig, es geht um 50 Milliarden Euro. Das Geld soll in einen Transformationsfonds kommen. Also man muss ja, das ist ja auch wichtig in Deutschland, man muss viel buchen. Von da nach dort, von da nach dort. Und man wird immer gebucht, so ein Buchungsland, ein Buchland.
Ja, genau.
Ja. Ja, ich lese auch Bücher gerne. Und dann werden also die 50 Milliarden Euro zusammengesammelt und die Hälfte sollen die Länder stemmen und die Hälfte der Bund.
Genau.
Und das Geld vom Bund sollen, jetzt kommen wir endlich mal zum Punkt nach Minuten, das soll von den gesetzlich Kranken,
länger gebraucht.
Ja, ich komme, wie gesagt, antriebslos, das soll von den gesetzlich Krankenversicherten kommen, aus der GKV. Und die, gelinde, also ganz vorsichtig ausgedrückt, die schäumen.
Die mögen das nicht.
Nein, die sind sauer, die sind richtig sackig.
Ja.
Und hier zum Beispiel, und da hatte ich dann in einer Online-News, da hatte ich in einem Artikel dann die Carola Reimann zitiert, AOK-Bundesverband, die bezeichnet das ganze Ding als Trauerspiel.
Aha, warum denn?
Naja, ich zitiere jetzt aus meinem eigenen Werk.
Zitiere mal bitte.
Ja, ja, ich pinsel mich noch weiter. Sie sieht die gesetzlichen Krankenkassen überhaupt nicht dafür zuständig, Investitionen in Krankenhäuser zu bezahlen. Mhm. Und warnt vor weiter deutlich steigenden Beiträgen ab 2026. Gut, steigende Beiträge wundern uns seit Jahren schon nicht mehr.
Nein, aber das nimmt ja jetzt schon ein Maß an, das erheblich ist. Also in diesem Jahr haben das Gros der Krankenkassen schon unterjährig oder am Jahresanfang die Zusatzbeiträge erhöht. Ja. Und es wird wohl nicht dabei bleiben. Und inzwischen liegt er im Schnitt bei 1,7%. Und das wird noch deutlich zunehmen. Und sie erwartet dann eben ab 2026 nochmal mehr Kostendruck. Jo. Und da ist natürlich irgendwann auch so ein Maß erreicht, wo man sich denkt, als gesetzlich Versicherter, der wir ja beide sind, oha,
ja.
Das wird doch jetzt ein bisschen teuer so.
Ja, ja, ich freue mich auch schon total, dass ich meinen Beitrag leisten darf,
ja,
als guter Bürger. Jetzt will aber die Frau Reimann, sagt dann eben auch, das ist total Mist, dass die Privatkrankenversicherten da nicht mit dabei sind. Denn, und das ist auch so ein Beispiel, in ein Bett, was die GKV dann sozusagen mitfinanziert hat und mitbezahlt hat, legt sich ja dann auch durchaus mal ein Privatkrankenversicherter,
wenn
sie gerade im Einzelzimmer steht.
Die sind auch nicht gefeit vor irgendwelchen Sachen, die sie ins Krankenhaus bringen, in der Tat.
Richtig. Ne? Und deswegen sagt sie dann, also liebe PKV-Leute, tragt mal auch euren Beitrag bei. Das war jetzt ein komischer Satz, aber also zahlt, buttert mal Geld rein. So. Und das will sie über die Rechnung machen, dass ein PKV, ein Privatversicherter, dann eben auf seine Rechnung, auf seine normale Rechnung noch einen kleinen Zuschlag kriegt. So einen
okay. Bonus,
ne? So.
Erwartungsgemäß finden das PKV-Leute nun nicht so schön, nehme ich an.
Warum wundert mich das nicht? Genau, die sind natürlich jetzt auch sauer und jetzt sind alle sauer. Und,
alle sauer.
Alle sauer. Und mitten in dieser Säuernis holen die Privatversicherten so richtig die Keule raus und kommen mit dem Verfassungsrecht.
Oha, ja. Woran stören die sich denn?
Sie sehen es so, dass Ausbau und Reform der Infrastruktur, jetzt zitiere ich wieder aus meinem eigenen Werk, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, zu deren Finanzierung die private Krankenversicherung nicht verpflichtet werden dürfe. Mhm. Und ehrlich gesagt, das kann ich auch ein bisschen nachvollziehen. Also das ist so ein Ding und das ist auch das, was die GKV sagt. Und da sind die sich, Achtung, haltet euch fest, die sind sich da glatt ein bisschen einig.
Oh mein Gott.
Ja, die sind beide der Meinung, dass Beiträge, ob sie nun privat oder gesetzlich sind, für Behandlungen sein sollen und nicht für den Bau oder den Umbau von Krankenhäusern.
Okay.
Kann ich auch soweit nachvollziehen.
Deswegen dann auch die Verfassungsbeschwerde des PKV, weil die Beiträge quasi entfremdet werden, ne? Oder?
Richtig. Zweckentfremdet. Genau. Ja. Das ist so der Punkt. Das ändert aber nichts daran, dass wir 50 Milliarden irgendwo her brauchen.
Mm.
Richtig. Und wenn die
aber
Länder,
gesamtgesellschaftliche Aufgaben, die finanziert man normalerweise über welchen Topf?
Steuern.
Steuern, richtig. Und wer zahlt Steuern? GKV und PKV-Versicherung.
Alle.
Also?
Ja. Und, obwohl, das wäre ja bei der Krankenversicherung auch gewesen, aber die starken Schultern und die PKV, die Privatversicherten, sind nun mal die finanziell etwas stärkeren Schultern als die gesetzlichen, außer bei dir.
Naturgemäß,
und dann zahlen die eben auch mehr, weil die auch höhere Steuern zahlen.
Weil sie höhere Steuern zahlen, genau.
Ja. So, wir kommen jetzt immer weiter, ne? Schmidt, wir kommen voran.
Ja, wir kommen voran, tatsächlich.
Ja, wir kommen voran. So, das ist also fast, ich finde das ja fast noch sozialer, wenn es aus Steuern bezahlt wird.
Eigentlich, ja. Also es stimmt ja schon mit der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe. Ich meine, Krankenhäuser gehen nun alle an, genau wie Straßen und Schulen und, na okay, Schulen vielleicht nicht unbedingt. Aber
also Schmidt, ich will ja 80 Jahre gesund bleiben und dann sterbe ich ganz schnell. Also muss ich nie ins Krankenhaus.
Ja, das wäre schön. So planen das wahrscheinlich die meisten, dass man einfach mit einem Lächeln im Gesicht tot umfällt. Leider ist das wahrscheinlich eher selten der Fall.
Nee, klappt immer nicht so gut.
Genau. Muss was getan werden am Krankenhaussystem, eindeutig. Aber man kann es halt nicht nur immer auf ein paar Schultern irgendwie, auch wenn es 80 Millionen sind, irgendwie abwälzen.
Na, das sind nicht 80 Millionen Schultern, ne? Die Kinder zahlen ja nicht selber.
Ja, gut, die Kinder zahlen. Ich habe etwas übertrieben, überspitzt.
Ja, du hast jetzt, oh Mann, ey, das ist, warum ihr von der Presse immer
das
so
stimmt.
übertreiben müsst.
Entschuldigung, ja, es stimmt. Ja, also man kann sich einfach nur auf die GKV-Schultern abwälzen, das ist, das wird nicht lange gut gehen, weil das ist ja nicht das einzige Reformprojekt, was Herr Lauterbach ja nun hat. Es steht ja auch noch zum Beispiel eine Pflegereform bevor und diese Hausarztreform ist ja auch noch so eine Sache. Und wenn man das immer wieder irgendwie draufsattelt, dann zahlen wir bald quasi die Hälfte unseres Gehalts für Krankenversicherung und das zusätzlich zur ausufernden Ausgaben auch für Rente und Co. Also irgendwann zahlt man nur noch für die Sozialversicherung, das wäre auch ein bisschen schlecht.
Ja.
Das kann es nicht sein.
Haben wir jetzt einen Konsens gefunden, Schmidow, den wir jetzt an Herrn Lauterbach dann schicken? Also wir sind dafür, dass alles aus Steuern bezahlt wird. Richtig? Finden wir das gut?
Zumindest die gesamtgesellschaftlichen Aufgaben, die alle betreffen, sollten dann auch alle tragen, ja.
Krankenhaus. Ja, okay.
Genau.
Wow. Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer.
Wenn Sie finden, dass wir heute zu viel Stuss erzählt haben.
Ja, dann schicken Sie eine Mail an karl.lauterbach. web.de.
Genau. Nein, also das ist natürlich nicht seine E-Mail-Adresse, denken wir zumindest. Weiß man nicht.
Also wissen wir nicht. Wir können das ja mal probieren.
Dann an redaktion@pfefferminzia.de.
Die hatte ich schon glatt wieder vergessen. Ist gut, dass wir die nochmal erwähnt haben. Ja. Also her damit. Und wer tolle Erlebnisse aus dem Krankenhaus hat, gute oder schlechte, auch gerne an uns.
Ja.
Ja.
Genau. Oder wer Herrn Lauterbach mal getroffen hat oder so und mal berichten kann, wie der so ist.
Wann warst du das letzte Mal im Krankenhaus?
Ich war noch nie im Krankenhaus, wenn ich nicht Angehöriger war. Tatsächlich, ja. Ich klopfe mal auf Holz. Krass.
Oh.
Ja, ich habe eine robuste Gesundheit. Ich klopfe nochmal auf Holz.
Ja. Dann musst du auch die Reform nicht bezahlen. Das finde ich dann okay.
Ja, eben. Ich gehe irgendwie zweimal im Jahr zum Arzt und zahle mehr. Naja, lassen wir das Thema.
Ich war schon ein bisschen öfter im Krankenhaus, Schmidow.
Ja, aber das war ja auch nicht freiwillig.
Autounfall. Doch, ich gehe mal sehr gerne.
Einen Autounfall hattest du doch.
Ja, ich hatte einen Autounfall, Platzwunde am Kopf. Die Spätfolgen merkt man heute noch. Und was haben wir noch? Achso, zwei Kinder sind zur Welt gekommen.
Ja, gut, gut.
Immer was los.
Genau, siehst du?
Ja. Siehst du?
Gut.
Nicht ganz so unwichtig, so ein Krankenhaus.
Dann haben wir es.
Ich glaube, jetzt haben wir unseren Hörern genug.
Unseren Senf.
Schmalz an die Backe gelabert und dann können wir jetzt mal aufhören.
Weiter geht's mit dem Thema Social Media.
Oh ja.
Im Gespräch.
Kennen Sie das? Sie schauen auf Ihre Social-Media-Kanäle und nichts funktioniert so richtig. Die Followerzahlen stagnieren, die Posts liked keiner und Neugeschäft kommt auch nicht rein. An diesem Punkt waren Versicherungsmakler Patrick Hamacher und Social-Media-Marketing-Experten Nadja Smailus auch schon mal. Aber sie haben ihn überwunden und was sie dabei gelernt haben, wollen sie Maklern jetzt in einer Social-Media-Makler-Class vermitteln. Was die Teilnehmer dabei erwartet, haben wir mit Patrick Hamacher im Interview besprochen. Und ein Tipp vorab, für alle, die sich jetzt schon anmelden, gibt es einen Rabatt auf den Kurs in Höhe von 70%. Den Link zur Anmeldung haben wir natürlich in den Shownotes für Sie verlinkt. Moin Patrick, schön, dass du mal wieder bei uns im Podcast bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Wir sprechen heute über ein neues Angebot des Biometrie-Experten-Service, den ihr euch ausgedacht habt. Und ich kenne ja das Wort Masterclass, das sind ja dann, wo irgendwelche Experten oder Prominenten einem was erzählen über, also zum Beispiel Natalie Portman, über wie man schauspielert und sowas und man das dann lernen kann von The Best. Und jetzt habt ihr was gemacht, das heißt Maklerclass. Was ist das denn?
Also Masterclass kommt hier ursprünglich, ich habe es extra nochmal recherchiert, weil ich mir schon fast dachte, dass so eine Frage kommt. Masterclass kommt hier ursprünglich aus dem künstlerischen Bereich, hauptsächlich dann auch von Musikern, die auf ihrem Gebiet Virtuosen sind und dann anderen Musikern das Musizieren richtig beibringen, damit sie am Ende dann auch eben Meister sind, so wie Masterclass ja auch heißt. Und wir haben uns gedacht, machen wir eine Maklerclass zum Thema Social Media und haben das deswegen auch Maklerclass genannt, weil wir uns jetzt in keinster Weise sagen, dass wir wirkliche Meister sind, aber vielleicht schon ein bisschen Ahnung haben.
So bescheiden.
Und da wir Makler sind, haben wir gesagt, machen wir doch mal dieses Wortspiel aus der Masterclass eine Maklerclass.
Sehr schön. Wer seid denn ihr? Wer steckt dahinter?
Ja.
Du, also, nehme ich an und?
Richtig, genau. Einmal darf ich mit dabei sein. Und die Nadja Smailus. Das ist unsere Marketing-Social-Media-Expertin bei Biomex. Mhm. Und sie hat ebenfalls auch den Background, weil sie nämlich selbst auch Versicherungsmaklerin beziehungsweise auch Versicherungskauffrau ist. Und wir beide haben uns dann hingesetzt und haben gesagt, komm, lasst uns doch mal diesen Grundkurs in Videoform für Social Media aufnehmen.
Okay, und was quasi prädestiniert euch dafür, diese Rolle des Lehrers sozusagen auszuüben?
Naja, wir sind ja schon ein paar Jährchen auf Social Media aktiv und haben da schon ganz, ganz viele Erfahrungen gesammelt. Und genau diese Erfahrungen, was gut läuft, was nicht so gut läuft und auch gerade genau das, wie startet man eigentlich rein? Also alle die, die irgendwie Lust haben und sagen, ja, Social Media sollte ich mir mal anschauen, sollte ich mal machen. Ich weiß aber nicht so recht, wie ich denn starten soll, was für Inhalte ich produzieren soll oder muss ich überhaupt Inhalte produzieren oder kann ich vielleicht irgendwas anderes nehmen und was möchte ich eigentlich alles mitteilen? Mhm. Genau für diese Kolleginnen und Kollegen aus dem Versicherungsvertrieb. Ich sage jetzt extra nicht Versicherungsmakler, weil das Ganze ist eigentlich für komplett sämtliche Versicherungsvermittler geeignet. Und für alle die haben wir gesagt, komm, wir setzen uns mal hin und erklären einfach mal von der Pike auf, wie Social Media funktioniert und geben da eben die Grundlagen, dass man danach wirklich eigenständig durchstarten kann.
Mhm. Und was genau sind da so die Inhalte, die ihr vermittelt?
Ja, also wir fangen wirklich von der Pike auf an, wie gerade gesagt. Wie richtet man ein vernünftiges Social-Media-Profil ein? Dann, wen möchte ich denn überhaupt ansprechen, dass man sich darüber auch mal Gedanken macht? Dann, wie mache ich meinen ersten Post, also meinen ersten Beitrag, den ich auf Social-Media dann teilen möchte? Mhm. Was gehört da rein? Was soll ich da unbedingt beachten? Was soll ich nicht beachten? Wie sieht das Ganze aus mit den Bildern? Mhm. Und dann kommen natürlich auch immer so Fragen auf, wie sieht das Ganze denn rechtlich aus?
Richtig,
und
ja.
Da wir ja beide jetzt keine gelernten Rechtsvertreter sind oder Anwälte sind, haben wir uns dazu dann auch noch den Rechtsanwalt Björn Torben Jönke mit reingeholt.
Super.
Und ihm in einem Interview einfach mal die gängigsten Fragen gestellt, die man sich so zu Beginn stellt, die sich manche vielleicht gar nicht stellen, aber die man sich stellen sollte. Und er stand dann Rede und Antwort und hat uns alles das genau erklärt. Und das Ganze ist ebenfalls mit in diesem Kurs mit drin.
Mhm, cool. Und welche Social-Media-Kanäle stehen dabei im Fokus? Ist das wirklich die Bandbreite auch über TikTok und so hinweg oder so die Klassiker, sage ich mal?
Ja, also die Grundlagen sind natürlich bei allen Social-Media-Plattformen mehr oder weniger identisch. Also es gibt überall irgendwelche Profile und deswegen kann man das auch eins zu eins auf alles anwenden. Wir haben uns allerdings gesagt, wir nehmen wirklich jetzt nur mal die gängigsten raus und zeigen das an den gängigsten. Und das sind Instagram, Facebook und auch LinkedIn.
Und ist da aber vielleicht nochmal geplant, das dann noch um weitere Kanäle zu erweitern, später mal, vielleicht für die, also eine fortgeschrittenere Variante zu machen?
Also da das Ganze jetzt nur so der Grundlagenkurs ist, halten wir uns das offen und sind auch schwer davon überzeugt, dass es da nochmal weiterführende Kurse geben wird. Dann auch mal spezieller auf die separaten Plattformen, das ist geplant. Aber jetzt erstmal wirklich nur die Grundlagen starten und Basics.
Wann geht der Kurs denn los? Wann startet das denn, das Ganze?
Der Kurs wird Anfang Oktober starten.
Mhm.
Und da sind wir jetzt schon voller Euphorie und freuen uns, dass es dann endlich mal losgeht. Aber es werden noch die letzten kleinen Feinschliffe gerade eben gemacht, wo wir das Ganze hier aufnehmen, damit das ganze Ding dann auch richtig rund ist. Weil es wird noch ein weiteres Extra geben, was ich jetzt vielleicht auch gleich noch mit ankündigen kann.
Ja.
Ja, und zwar haben wir die große Freude, auch, ich glaube, den wohl reichweitenstärksten und bekanntesten Versicherungsmakler Deutschlands, der auf Social Media schwer aktiv ist und über Millionen von Followern hat.
Ich habe da eine Ahnung.
Ebenfalls noch für ein Interview haben wir ihn gewinnen können, Bastian Kunkel von Versicherung mit Kopf.
Cool.
Und er wird auch da nochmal in einem Interview auch nochmal so ein bisschen so seine Learnings, wie man ja so schön sagt, preisgeben und wird dann einfach mal auch ein bisschen erzählen, wie er denn gestartet ist, was er vielleicht für Fehler gemacht hat, was bei ihm gut funktioniert hat und wird da einfach nochmal in diesem exklusiven Interview Dinge erzählen, die er, glaube ich, so woanders noch nie erzählt hat.
Uiuiui, dann sind wir aber gespannt. Sind das eigentlich aufgenommene Geschichten oder macht ihr das live?
Nein, das Ganze ist ein Videokurs. Das ist ein Videokurs, den man sich in der Zeit, die man sich nehmen möchte, eigenständig durchschauen kann, ist natürlich aufgeteilt in verschiedene Kapitel, sodass man dann auch einzelne Sequenzen sich nochmal angucken kann und das Ganze dann nochmal nacharbeiten kann, weil wir da nämlich jetzt einfach nicht nur theoretisch erzählt haben, sondern natürlich auch mit Screencast wirklich aufgenommen haben und dann Step für Step gezeigt haben, sodass man, wenn man möchte, sich den Kurs angucken kann oder dieses Video dann nochmal angucken kann und zeitgleich dann auf Social Media 1:1 alles nachmachen kann, sodass da wirklich hoffentlich keine Fragen offen bleiben. Und darauf haben wir auch geachtet.
Und falls es doch Fragen gibt, können sich die Teilnehmer dann irgendwie an euch wenden? Seid ihr während des, oder ja, also gibt's irgendwie eine Kontaktadresse, wo sie sich dann euch nochmal fragen können?
Also unser Kurs ist so konzipiert, dass hoffentlich keine Fragen offen bleiben und dass man das wirklich alles selbst durcharbeiten kann und sich ja die Videos so häufig anschauen kann. Und es ist jetzt auch nicht so, dass man sich nur einmal anguckt und dann ist es weg, sondern das ist, wie heißt so schön, Lifetime. Also man holt sich den Kurs einmal und hat dann unbegrenzt Zugriff auf genau diese ganzen Videos. Und wenn Fragen irgendwann mal auftreten sollten, dann ist es natürlich sehr schön, wenn wir gefragt werden, weil dann können wir das nämlich auch künftig dann auch nochmal zusätzlich damit implementieren, weil es sollen wirklich am Ende keine Fragen offen bleiben und man soll sich da wirklich auch selbst durcharbeiten können, so dass es am Ende dann auch wirklich reibungslos alles klappt.
Okay. Und wie ist der Kurs so aufgebaut? Gibt es da bestimmte Module? Also macht man erstmal die wirklich Profil erstellen, einmal in LinkedIn, Instagram und Facebook und dann geht es weiter mit so mache ich einen Post, so sind die Unterschiede oder wie ist das aufgebaut?
Also so in etwa ist dieser Kurs tatsächlich aufgebaut, also wirklich Step für Step, so dass man sich da durchklicken kann, aber man kann natürlich auch von Sequenz zu Sequenz hüpfen. Also deswegen sind es wirklich ganz kleine Häppchen, alle sehr, sehr gut beschrieben obendrauf, dass man sofort weiß, was drin ist, wenn man den Titel liest, so dass man sich dann selbstständig durchklicken kann. Und wenn jetzt irgendwie zum Beispiel, wenn man sagt, LinkedIn ist jetzt gar nichts für mich, dann kann man das Ganze auch überspringen und dann direkt weitermachen mit dem nächsten.
Ja, okay. Und was kostet das Ganze denn?
Ah, das ist natürlich immer die Frage, die kommt. Also wir haben uns sehr, sehr viel Mühe gegeben und haben natürlich auch sehr, sehr lange drüber nachgegrübelt, wie wir denn diese Preisgestaltung machen. Weil es ist der Videokurs, den holt man sich einmal und kann ihn eben immer wieder gucken und hat eben Lifetime den Zugriff auf das Ganze. Und da haben wir uns sehr stark überlegt, was ist das Ganze wert? Und auf der anderen Seite, was nehmen wir dafür? Wert wird es wahrscheinlich deutlich mehr sein, aber wir haben festgelegt, dass dieser Kurs offiziell für 697 Euro verfügbar ist.
Okay.
Ist ja immer so.
Ja, jetzt kommen Rabatte.
Ist ja immer so. jetzt kommen Rabatte. Natürlich für die lieben Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, aber auch für alle anderen, die möglichst schnell sind, haben wir ein Newsletter eingerichtet, beziehungsweise eine Pre-Launch-Phase. Mhm. Das sind ja auch immer alles so Begriffe, die muss man ja verwenden, wenn man so Online-Kurse macht. Also bevor das Ganze losgeht, kann man sich schon eintragen und sagen, ja, ich habe Interesse, ich würde gerne eventuell dabei sein. Ich gucke mir das Ganze trotzdem erst noch mal ein bisschen so an. Und da kann man auf unserer Seite, die ja wahrscheinlich auch in den Shownotes verlinkt sein wird, sich schon mal eintragen. Und dann ist man quasi in dem Inner Circle und bekommt 70% Rabatt.
70?
Über 70% Rabatt. Das sind, glaube ich, 71, irgendwas Rabatt. Wenn der Kurs startet und man dann schnell ist und sagt, jawohl, ich will dabei sein. Und die meisten Online-Kurse werden ja immer in Nettobeiträgen angegeben. Mhm. Und dann ärgert man sich, wenn man dann das Ganze kauft, dass man dann nochmal irgendwie Umsatzsteuer zahlen muss. Nein, ist bei uns nicht so. Wir haben nur Bruttobeiträge oder Bruttopreise. Und ich sage es einfach, 199 Euro.
Toll. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken, es lohnt sich, die Woche zu hören. Wir werden natürlich den Link in den Shownotes verlinken. Greifen Sie zu, 199 Euro für so einen Kurs ist doch quasi ein Schnapper. Und dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg damit, lieber Patrick. Vielen Dank, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast.
Ja, herzlichen Dank.
Und ich bin gespannt, was da dann noch so kommt.
Da wird noch einiges kommen. Aber jetzt kommt erstmal das und ich glaube, das bringt ganz, ganz viele unserer Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr viel weiter für alle die, die jetzt auf Social Media mal durchstarten möchten.
So ist es. Wunderbar, vielen Dank. Die News der Woche.
69% der Menschen in Deutschland schauen sorgenvoll in ihre persönliche Zukunft. 45% erwarten, dass sich ihre Situation in den kommenden 10 Jahren verschlechtern wird. Das ist das Ergebnis, wenig erbaulich, aber einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbands, VZBV.
Vor allem Alltagssorgen treiben die Menschen dabei um. 69% sehen die Gesundheits- und Pflegeversorgung als Problem. Wir sprachen eben schon darüber. 61% machen sich Gedanken um die Preisentwicklung. Und 52% grübeln über ihre Altersvorsorge. Und das ist gerade ein Thema, das jüngere Menschen zwischen 18 und 29 Jahren umtreibt. Dort liegt der Anteil derer, die sich den Kopf darüber zerbrechen, nämlich bei 68%.
Und insbesondere bei der Altersvorsorge stellen die Verbraucher der Politik auch kein gutes Zeugnis aus. 82% finden, dass die Politik sich eher schlecht oder sogar sehr schlecht um das Thema kümmert. Mit Blick auf die Inflation sagen das 73%. 48%, so viele Zahlen, haben diesen Eindruck in Sachen künstliche Intelligenz.
Das sind Zahlen, die Anlass zur Sorge geben, sagt Ramona Popp, Vorständin beim VZBV. Und weiter. Guter Verbraucherschutz stärkt das Vertrauen in die Politik. Mit Verbraucherpolitik, die die Alltagsthemen der Menschen in den Blick nimmt, lässt sich auch Vertrauen zurückgewinnen und so gesellschaftliche Gräben überwinden. Das stärkt uns alle, ist Popp überzeugt.
Und weiter geht's mit den schlechten Nachrichten. Eieiei. Deutschland landet im aktuellen Global Wealth Report der Allianz nur auf Platz 18 der Länder mit dem höchsten Nettovermögen pro Kopf. Hinter Italien, Belgien, Frankreich und Co. Und das hat auch seinen Grund. Die Rendite fehlt.
Das Vermögen privater Haushalte rund um den Globus ist im vergangenen Jahr um 7,6% gewachsen. Ein Jahr zuvor stand noch ein Minus von 3,5% zu Buche. Insgesamt erreichte das private Vermögen Ende 2023 damit einen Wert von 239 Billionen Euro.
Eine schöne Entwicklung. Das Problem? Deutschland hinkt hinterher. Wie die Allianz Volkswirte feststellen, liegt ein Wachstum des Vermögens vor allem an zwei Faktoren. Wie viel jemand spart und wie viel Rendite die Investments bringen. In den USA, wo Anleger ihr Geld bevorzugt am Kapitalmarkt investieren, hat die Rendite in den vergangenen 20 Jahren zu gut 62% der jährlichen Vermögensentwicklung beigetragen. In Europa sind es nur rund 34%.
Und in Deutschland, so heben es die Studienautoren extra hervor, führt vor allem das Sparen an sich zu mehr Vermögen. Die Rendite nicht. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass die Deutschen ihr Geld vor allem in schwach bis gar nicht verzinste Produkte stecken wie Sparbuch, Girokonto und Co.
Im Schnitt habe jeder Mensch in Deutschland knapp 70.000 Euro auf der hohen Kante, berichtet die Allianz. Bei Haus- oder Wohnungsbesitzern sind es 130.000 Euro. Diese Werte sind Durchschnittsbeträge und nach Abzug von Schulden genannt. Damit schafft es Deutschland auf Platz 18 der Länder mit dem höchsten Netto-pro-Kopf-Vermögen. Zum Vergleich, auf Platz 1 liegen die USA mit 260.320 Euro pro Kopf. Umgerechnet.
Die Bundesregierung will es offenbar erschweren, zusätzlich in die gesetzliche Rente einzuzahlen und so weitere Rentenpunkte zu kaufen. Geschehen soll das über eine Änderung im Sozialgesetzbuch 6, angestoßen durch das geplante zweite Betriebsrentenstärkungsgesetz. Angeprangert hat das die Gewerkschaft IG Metall.
Demnach geht es um einen veränderten Paragraphen in jenem Sozialgesetzbuch, den man, Achtung Zitat, ohne öffentliche Debatte durch die Hintertür ins Gesetz gemogelt habe, wie es Hans-Jürgen Urban, geschäftsführender Vorstand der IG Metall, ausdrückt. Der Paragraph erlaubt, dass Arbeitnehmer bei vorzeitigem Rentenantritt Rentenabschläge verhindern können, indem sie nämlich davor zusätzlich Geld einzahlen und es damit ausgleichen. Auf diese Art können sie Rentenpunkte kaufen.
Doch nun soll das erst ab einem Alter von 50 Jahren möglich sein. Urban bemängelt, das verbaut Gewerkschaften den Ausbau eines wichtigen Vorsorgeweges für Versicherte in der gesetzlichen Rentenversicherung über Tarifverträge. Dabei sei die Frage erlaubt, wie konkret die Sache insgesamt wird. Denn im Kabinettsbeschluss zum zweiten Betriebsrentenstärkungsgesetz heißt es dazu lediglich, der Wortlaut der Regelung wird präzisiert und damit der Kreis der anspruchsberechtigten Personen klar benannt.
Obern wittert bei der Sache einen strategischen Hintergrund. Offensichtlich geht es der Ampel darum, die Rentenversicherungsträger aus dem Wettbewerb um eine gute Zusatzvorsorge herauszunehmen und einseitig risikoreiche aktienbasierte Vorsorge und die Versicherungswirtschaft zu privilegieren. Na dann.
Erwachsene zwischen 18 und 45 Jahren informieren sich sehr, sehr, sehr gern in sozialen Medien bei Finfluencern darüber, wie sie Geld anlegen sollen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der Finanzaufsicht BaFin unter 1000 Menschen in der erwähnten Altersspanne von 18 bis 45 Jahren.
Mehr als die Hälfte der Anleger aus den Generationen Y und Z sehen soziale Medien laut der BaFin-Umfrage als verlässliche Quelle für Finanzthemen an. 60% betrachten sie als gute Alternative zur professionellen Beratung. Was dabei auffällt, Social-Media-affine Nutzer haben in den vergangenen 2 Jahren in mehr Anlageklassen investiert als andere. Diese Gruppe hatte insbesondere eine Vorliebe für Wertpapiere und Kryptowerte. Und sie streute ihre Investments breiter als diejenigen, die soziale Medien nicht nutzten.
Wobei es Unterschiede zwischen Generation Y und Z gibt. Die Umfrageteilnehmer der Generation Y, also der 28- bis 45-Jährigen, gehen eher auf Nummer sicher und stecken ihr Geld in Angebote wie Tagesgeld und Festgeld. Die Generation Z ist risikofreudiger und investiert auch in Kryptowährungen und Edelmetalle.
Und weiter geht's mit dem Finfluencer-Einfluss. Über 50% der Befragten haben schon einmal Informationen zu Finanzthemen von Finfluencern erhalten. 80% der Anleger, die sich Anlagetipps von Finfluencern ansehen, bemerken auch den Link, über den sie das Investment abschließen können. 57% dieser Anleger kauften das Produkt dann direkt über diesen Link.
Und zum Thema Aufklärung? Vielen jungen Leuten ist nicht bewusst, dass Finfluencer für ihre Empfehlungen regelmäßig bezahlt werden. Das bestätigten 37% der Befragten. Von denjenigen, die über den Link eines Finfluencers ein Finanzprodukt gekauft haben, wussten 15% nicht, dass dieser für die Empfehlung in der Regel Geld bekommt.
Und das war es auch mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie doch die Woche gleich auf einer der gängigen Plattformen und lauschen Sie uns jede Woche. Und hinterlassen Sie dort gerne auch eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.